Hallo und herzlich willkommen zu unserem KI-Experten-Space, der immer auch als Podcast mit aufgezeichnet wird und unter diesem Namen auch in den verschiedenen Podcast-Plattformen zu finden ist. Wir unterhalten uns auch diesen Monat wieder über die neuesten Entwicklungen im Feld der künstlichen Intelligenz. Und als wir diesen Space terminiert haben, da war vor allem noch Nvidia und die große Konferenz in Taiwan mit dem über Thema Age of Agents, also der Hardwareentwicklung, die jetzt nicht mehr für Menschen, sondern für Agentensysteme gemacht wird, im Mittelpunkt. Aber es haben sich seitdem die Ereignisse auch überschlagen. Das heißt, wenn man nur mal schaut, was da die letzten Tage durch die Medien gegeistert ist, aufgrund erstmal der Veröffentlichung des neuen Fable 5 Modells von Anthropic, was aber eigentlich das sogenannte Mythos-Modell ist, was schon länger auch durch die Medien geisterte, aber eben nur für einen begrenzten Kreis von Nutzern zugänglich war. Es wurde jetzt in einer geschützten Variante herausgebracht. Und letzten Endes ja, ist dieser Schutz wohl der US-Regierung nicht ausreichend gewesen, weswegen es jetzt Handelsbeschränkungen gibt und das Modell europaweit und weltweit eigentlich nicht mehr zugänglich ist, außer für die USA. Also eine sehr, sehr spannende Entwicklung, die auch geostrategische Fragen aufwirft. Und unsere beiden Professoren, die auch heute wieder hier in der Runde sind, die ich ganz herzlich begrüßen darf, Florian Galwitz von der Ohm-Hochschule in Nürnberg und Andreas Mayer von der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen, die haben beide auch sich dazu schon geäußert. Und deswegen, ich würde an der Stelle an Andreas Mayer als erstes übergeben wollen, denn er hat auch, glaube ich, sogar einen Substack-Beitrag dazu gemacht. Wie ist diese Entwicklung einzuschätzen und was sind die Folgen für Europa und vor allem, was ist da auf der technischen Seite wirklich passiert? Ist das alles nur ein großer Mythos oder steckt da mehr dahinter?
Ja, also mich hat die Entscheidung ganz schön verwundert, dass man da exportkontrollrechtlich quasi vorgegangen ist und die tatsächlich jedem, der nicht US-Bürger ist und auch allen, die im US-Ausland sitzen, den Zugriff auf das Modell quasi untersagt hat. Und also das hat mich schon sehr verwundert. Und ich hätte jetzt nicht gedacht, dass man zu solchen Schritten greift, sondern dass halt dann direkt, wenn ich mit dem Modell glaube, dass es unsicher ist, dass man dann wirklich auch mit dem Hersteller redet und quasi dann sich mit dem einigt. Aber der Griff in die Trittkiste, der hat mich schon arg verwundert. Und naja, weil letzten Endes muss man sich dann auch fragen, wenn das jetzt bei so einem Fall angewendet wird, wird es dann in anderen Fällen womöglich auch irgendwann kommen. Und also das sehe ich mit großer Sorge.
Das ist ein spannender Aspekt. Die Thematik Einigung mit dem Hersteller, da gab es ja in einem unserer letzten Spaces auch schon mal eine Diskussion dazu, weil Anthropic nicht bereit war, die amerikanische Regierung uneingeschränkt zu unterstützen, was jetzt den militärischen Einsatz betrifft, weil es da auch einen Vertrauensverlust gab hinsichtlich des Einsatzes im Rahmen der Gesetze beziehungsweise dessen, wie die Gesetze ausgelegt werden. Und das war ja schon mal der Punkt, wo so das Tischtuch ein bisschen zerrissen war und dann die amerikanische Regierung zu OpenAI gewechselt ist, als Anbieter sozusagen für die militärisch genutzte Software. Auch das vielleicht ein Hintergrund, den man nicht vergessen sollte bei der ganzen Thematik. Ich würde aber gerne auch Florian Galwitz' Meinung dazu wissen.
Ja, also zunächst mal der konkrete Vorfall, da ist ja noch nicht so ganz hundertprozentig klar, was da schiefgelaufen ist. Also das ist wahrscheinlich auch am Ende gar nicht so entscheidend. Also was ich gelesen habe, ist es halt, dass es vom Amazon CEO gab es einen Hinweis an die Regierung, dass dieses Modell leicht gejailbreakt werden kann. Also dass diese Guardrails, diese Leitplanken, die da eingebaut sind, die verhindern sollen, dass man das Modell nutzt, um Software zu hacken. Also zum Beispiel um Sicherheitslücken in Open Source Webservern oder was auch immer zu finden, die man dann ausnutzen könnte. Und das Modell hat eben, dieses Fable hat sehr, sehr strikt immer verweigert, sowas zu machen. Und dann haben die bei Amazon irgendwelche Leute wohl rausgefunden, dass das gar nicht so schwierig ist, das zu umgehen und trotzdem Sicherheitslücken zu finden. Wir haben das dann an die Regierung gesteckt und die Regierung hat bei Anthropic angerufen und die haben erst gesagt, naja, das ist irgendwie ganz harmlose Lücken, die kann man ja mit GPT-5.5 auch finden. Und überhaupt. Und die Kommunikation muss wohl irgendwie schiefgelaufen sein. Also in einer Zeitung stand irgendwie bei jeder Wendung dieses Dialogs hat also Anthropic genau die falsche Richtung eingeschlagen, also aus der Perspektive der Regierung. Anthropic sieht das wahrscheinlich anders, aber ich glaube, die haben eben untereinander sowieso irgendwie ein leicht schwieriges Klima. Jedenfalls im Ergebnis hat die Regierung dann gesagt, okay, ihr macht es jetzt, ihr dürft es nicht mehr nutzbar machen für den Rest der Welt. Das hieß auch, dass China vielleicht irgendwie schon das genutzt haben könnte oder so, was auch immer. Also unterm Strich würde ich sagen, es ist ein Vorbote von dem, was kommen könnte. Also ich würde davon ausgehen, dass das Modell im Laufe dieser Woche wieder freigegeben wird und dass man sich irgendwie wieder einigt und dann ist alles erstmal wieder gut. Aber die wirklich interessante Implikation davon ist ja, dass manche Leute jetzt erst anfangen zu verstehen, dass man sich in ein gewaltiges Abhängigkeitsverhältnis begeben hat, dadurch, dass man das Thema KI nicht nur liegen gelassen hat, sondern ausgebremst hat in Europa. Und jetzt ist man plötzlich in einer Situation, wo man merkt, huch, wir sind jetzt komplett von denen abhängig. Und jetzt natürlich in Verbindung mit einer aktuellen US-Regierung, die sowieso ein bisschen erratisch ist und vielleicht auch so wie mit den Zöllen, quasi mal hü, mal hot und mal so ein bisschen wie so eine leicht, vielleicht wie so ein Mafia-Boss agiert, also so ein bisschen mit Druck und mit Loyalität. Und da merkt man, dass man da jetzt vollkommen abhängig ist von diesen, von den USA. Ja, und das ist sozusagen, das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Also dass das Fable-Modell, das war wirklich sehr, sehr gut. Also es hat manche Dinge bei mir beantworten können, die anderen Modelle noch nie geschafft haben. Aber es ist, glaube ich, nur ein Vorbote dessen, was schon lange angekündigt war, was eigentlich jeder gewusst hat, der sich mit dem Thema beschäftigt. Es gibt ja diese Szenarien von dem Leopold Aschenbrenner und von dieses AI 2027-Szenario, wo die KI dann irgendwie aus dem Ruder läuft. Und in allen diesen Szenarien kommt eigentlich der Punkt, meistens erst so nächstes Jahr, aber es kommt irgendwann der Punkt, wo diese Modelle so mächtig werden, dass die Regierung merkt, Moment, das Zeug hat geostrategische Bedeutung. Wir dürfen nicht mehr jedem dieses Zeug in die Hand geben, was dann in diesen entsprechenden Szenarien häufig zu so einer Verstaatlichungstendenz führt. Also die Regierung muss immer stärker kontrollieren, wer dieses Modell benutzen darf. Und dann auch zum Teil so ein bisschen so zu dystopischen Szenarien, wo eben Regierungen und Technologiekonzerne immer stärker zusammenwachsen und gegenseitig voneinander abhängig sind. Und das diese Geschichte da mit Anthropic war jetzt, glaube ich, nur so ein ganz kleiner Vorbote, wo plötzlich alle, die noch vor 3 Monaten gesagt haben, das ist ja nur ein Tool und nur ein stochastischer Papagei, die merken jetzt plötzlich, Moment, vielleicht ist das noch wichtiger als die Atombombe.
Ja, wenn man so zurückdenkt, worüber die Diskussion in der EU ja gelaufen ist in den letzten Jahren, dann war das ja eher so die Befürchtung, wie ich das zumindest wahrgenommen habe, dass irgendwelche bösen Unternehmer das sein könnten, die dann mit einem Modell die Macht übernehmen. Und deswegen muss man mit einem AI-Act da regulieren und bestimmte Grade von KI-Modellen in Risikoklassen einteilen und den Unternehmen dann ganz strenge Auflagen machen, wenn das dann Modelle sind, die mit bestimmten Rechenpower-Größen dann auch entwickelt worden sind oder betrieben werden. Das ist aber jetzt ja genau eben in eine andere Richtung gegangen, dass es jetzt eigentlich um eine geostrategische und Souveränitätsfrage geht. Und ich glaube, Andreas Mayer hat das auch mehr oder weniger gefordert, dass es so eine Art EU-Sovereignty oder Unabhängigkeitsagenda geben müsste. Was wäre denn da nötig dafür, das zu erreichen?
Also ich muss jetzt sagen, ich bin nicht unbedingt dafür, dass es hier eine Unabhängigkeitsagenda gibt, sondern was wir auf jeden Fall erreichen sollten, ist, dass wir an einem Standort wie Europa weiterhin kompetitiv arbeiten können. Und wenn jetzt das schon bei so einem Modell, also jetzt wirklich Fable, wenn man in Social Media geguckt hat, haben sich ja da auch etliche den Mund darüber zerrissen, dass das so irre viele Sicherheitsbeschränkungen hat, dass es fast nicht einsetzbar ist. Ich habe auch von Kollegen gehört, dass schon allein, weil das Modell dann sie quasi im Internet gestalkt hat, ihnen gesagt haben, nee, mit dir arbeite ich nicht zusammen, du arbeitest an Hochrisikothemen und deswegen bitte benutzt du Opus. Also ich habe einen Kollegen, dem hat das Modell, weil es quasi mit medizinischen Themen ihn gefunden hat, die Zusammenarbeit verweigert. Und da muss man schon sagen, dass wir in Europa inzwischen so viele Regulierungen gemacht haben und dabei überhaupt nicht daran gedacht haben, was denn passiert, wenn das wirklich eine wichtige Zukunftstechnologie ist, die wir hier einfach so ausbremsen, dass sie hier nicht mehr angefertigt werden kann. Und wenn ich mir das ansehe, was wir an Infrastruktur in Europa haben für entsprechende Hardware, dann ist das also sofort absehbar, dass die Rechenzentren, die hier stehen, in nächster Zeit nicht ausreichen werden, um entsprechende Inferenz für so große Sprachmodelle im ausreichenden Maß zur Verfügung zu stellen. Und die stehen alle in den USA. Und das ist halt so ein bisschen die Frage, wenn ich hier in Europa dann ein Business aufziehen möchte, wo ich das als Kerntechnologie einsetzen möchte, dann sieht man halt, dass es vielleicht gar nicht so gesund ist, hier den Compute auszulagern ins Ausland, wenn dann plötzlich Exportkontrollbeschränkungen, die ja innerhalb von kürzester Zeit realisiert werden können, aufgesetzt werden und man dann quasi nicht mehr arbeiten kann.
Ja, es ist ja im Prinzip eine der großen Diskussionen, was können wir überhaupt dann noch an eigenen Rechenzentren schaffen und haben wir denn überhaupt technisch eine Möglichkeit mitzuhalten? Ein Name, eine Firma, die dann immer genannt wird, ist Mistral aus Frankreich. Frankreich ist ja auch ein Land, das noch mit Kernenergie im großen Maße da auch gewisse Energiereserven hat, um auch Rechenzentren mit anzutreiben. Allerdings das, was Mistral wohl zurzeit macht, es gab ja da auch nochmal eine Kapitalerhöhung, wobei die Bewertung, glaube ich, bei einem Hundertstel von SpaceX liegt, worauf wir heute vielleicht auch nochmal zu sprechen kommen. Wobei die Rechenzentren, glaube ich, da auch jetzt teilweise in Schweden geplant werden, wo ja dann auch teilweise in diesen skandinavischen Ländern auch erneuerbare Energien, Wasserkraft eine große Rolle spielen. Aber das Thema Energie ist da, glaube ich, auch eine Schlüsselthematik. Und ich glaube, neben dem AI-Act ist da auch zu nennen, dass die EU ja auch Energieeffizienzvorschriften hat, die darauf abzielen, dass der Gesamtenergieverbrauch absolut gedeckelt und dann auch reduziert wird. Ich halte das für im Prinzip nicht mehr haltbar, solche Vorgaben zu haben, vor allem, weil das noch aus einer Zeit kommt, wo man gedacht hat, so könnte man Klimawandel bekämpfen, aber Klimawandel wird ja im Wesentlichen nicht über die Energiemenge, sondern die Art und Weise, was dabei dann freigesetzt wird an Treibhausgasen bekämpft. Und das ist deswegen, glaube ich, komplett fehlgeleitet. Wir müssen da auch an der Stelle umsteuern. Aber ja, es ist schwierig in der EU. Es gab vielleicht, um das auch nochmal anzusprechen, jetzt die sogenannte Omnibus-Gesetzgebung, die versucht hat, beim Thema auch AI-Act das ein oder andere zu verändern. Bevor wir jetzt darauf zu sprechen kommen, würde ich auch gerne nochmal die Zuhörenden, wir sind jetzt ja schon über 30, bitten vielleicht auch einfach mal unseren Space ein bisschen zu verbreiten, das zu teilen, dass das auch noch ein paar weitere aktive Nutzer hier mitbekommen und auch gerne auch mitdiskutieren können. Wir haben ja auch immer wieder Redebeiträge auch aus dem Publikum. Das ist auch gerne gewünscht heute. Jetzt zum Thema, was ist beim Omnibus unterwegs? Also Omnibus ist ja eigentlich ein Fahrzeug und wenn Politiker von Omnibus-Gesetzen reden, dann geht es meistens darum, dass man verschiedene Sachen aufeinander stapelt und die eigentlich gar nicht so wirklich zusammengehören. Und das dann gemeinsam in einem Gesetz beschließt. Ich kenne das noch aus dem Landtag, da wurden dann teilweise völlig artfremde Sachen noch schnell in den Gesetzgebungsprozess auf eine Abkürzung sozusagen mit eingebracht. Bei der EU ist das in dem Fall schon mit einem gewissen Vorlauf. Aber es ist natürlich Verschiedenstes zusammengezimmert. Und das, was den AI-Act betrifft, ist im Wesentlichen eine Fristverschiebung für Hochrisiko-KI, wo es um die Compliance-Frist geht, die jetzt dann wohl auf den Dezember 2027 geschoben wird, wenn das dann auch alles dann final durch ist. Eigentlich war das ja schon auch jetzt früher dieses Jahr geplant. Es gibt nochmal Sonderfristen auch für Fahrzeuge ab August 28 und Medizinprodukte wohl auch, soweit ich das jetzt mitgesehen habe. Allerdings bleibt eben die Substanz vom AI-Act bestehen. Also das heißt, viele der Vorschriften und der geplanten Regulierungsregime bleiben. Es soll nur einfach mehr Zeit bleiben, das Ganze dann umzusetzen. Es gibt auch teilweise neue Verbote, KI-Systeme, die sogenannte Nudifier-Apps zum Beispiel betreiben können, also wo Personen ausgezogen werden können. Wohl eine Folge zum einen dieser Rock-Trendwelle, wo dann verschiedene Frauen in Bikinis gezeigt worden sind, die das vielleicht teilweise auch nicht wollten, beziehungsweise gar nicht gefragt worden sind. Und der Ullmann-Fernandes-Thematik auch in Deutschland, wo ja auch versucht wurde, das auf KI zu schieben, wobei in dem konkreten Fall das gar nicht, soweit ich das mitbekommen habe, KI-Modelle waren, die dann diese Bilder erzeugt haben, die verteilt worden sind. Aber da wurde einiges wohl auch vermischt. Nichtsdestotrotz ist das auch Teil dieser Diskussion jetzt beim Omnibus. Und ich wollte auch in die Runde fragen, wie sind dazu die Einschätzungen und was ist aus Ihrer, eurer Sicht das größte Hemmnis, was dieser AI-Act mitbringt?
Also eine Maßgabe mit den 10 hoch 25 Flops, die ja dann automatisch bedeuten, dass ein Modell, das zu so vielen Rechenoperationen trainiert wurde, dann also sofort in die höchste Risikokategorie fällt. Das sind auch so Zahlen, die da quasi hineingeschrieben wurden. Wenn man jetzt reinguckt und sich das tatsächlich versucht vor Augen zu führen, dann sind da inzwischen schon eine Vielzahl von Modellen schon ab gewissen GPT-4-Varianten, die wahrscheinlich darunter fallen würden. Und also da wurde so viel in diesen AI-Act hineingeschrieben, ohne dass man überhaupt so richtig gewusst hat, was man da reguliert. Und für meine Begriffe rächt sich das jetzt alles. Aber Florian Galwitz, Florian, du kannst ja sicher auch noch ausführen, das ist ja nicht nur der AI-Act, der uns hier quasi zum Verhängnis wird.
Genau, also ich meine, wenn ich mir vorstelle, ich würde in der EU einen so ein Modell trainieren müssen. Also jetzt mal große Komplimente an Mistral. Die haben es irgendwie geschafft, ein Modell, was zumindest in der zweiten Liga spielt. Also es ist von der Parameterzahl ist es unter der ersten ChatGPT-Version. Also ist es weit davon entfernt, mit den Top-Modellen mitzuhalten. Aber in manchen Bereichen ist es schon so, gute zweite Liga. Wenn man das in der EU trainiert, also wenn man sich erstmal, der erste Schritt, so ein Modell zu trainieren, ist ja das Pre-Training. Also wo man quasi das komplette Internet und alle Bücher der Welt irgendwie hernimmt und versucht, jeweils das nächste Wort oder das nächste Token da drin vorauszusagen. Das ist sozusagen die Basis, eigentlich der entscheidende Punkt, wo sozusagen das Weltmodell in diese Modelle reingebracht wird. Da lernen sie also ihr im Kern das Wissen, was man hinterher dann später im Rahmen eines Chats dann extrahiert. Ja, wie ich das europäische Urheberrecht verstehe und das die europäische Datenschutzrichtlinie, müsste ich ja überhaupt nur um diese Trainingsdaten zu speichern, müsste ich erstmal jeden fragen, der da vorkommt. Also wenn ich irgendwelche Webseiten habe, wo Namen und Adressen draufstehen, müsste ich ja im Prinzip jeden Einzelnen fragen. Und natürlich müsste ich auch die Leute, die Website veröffentlicht haben, fragen, ob ich ihr Zeug nutzen darf. Und ich müsste jeden Autor jedes Buches anfragen, ob ich das Zeug nutzen darf. Also allein schon, ich glaube, die Trainingsdaten auf der Platte zu haben, ist schon ein massiver Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung. Also ich glaube eigentlich gar nicht, ich kann mir kaum vorstellen, wie es legal möglich sein soll, im Ansatz sowas wie ChatGPT zu trainieren in Europa. Dann gibt es noch den Digital Service Act, der dann auch noch reinspielt, wenn ich das ganze Ding freischalten will. Also man müsste, glaube ich, mindestens 10.000 Anwälte beschäftigen, die rund um die Uhr dann sozusagen diese Daten irgendwie versuchen, legal nutzbar zu machen. Ja, und wir befinden uns in einer Situation, wo es extrem auf Zeit ankommt. Also ich bin ja sowieso der Meinung, dass die Zeit schon längst abgelaufen ist, wo man noch was hätte tun können. Also selbst wenn man all diese Gesetze jetzt von heute auf morgen abschaffen würde oder sozusagen den KI-Firmen irgendwie ein Ausnahmerecht geben würde, sie dürfen alles nutzen ohne Rücksicht auf Datenschutz und Urheberrechte, selbst dann sind wir halt ein paar Jahre zurück. Also der Elon Musk hat vor, ich glaube Anfang 23 oder so, hat er erkannt, okay, dieser Zug wird jetzt geht es schnell, jetzt oder nie, und hat gigantische Mengen Grafikkarten gekauft für einige Milliarden US-Dollar, hat Rechenzentren aufgebaut in einer Frist, die keiner für möglich gehalten hat. Also was innerhalb von 6 Monaten oder so hatte er dieses Colossus 1 am Laufen, also wo alle gesagt haben, das dauert mindestens 2 Jahre, wenn man das macht. Also er hat also wirklich die Besten der Besten aktiviert und hat es geschafft, mit einem gigantischen Einsatz von Kapital und natürlich ohne Rücksicht auf irgendwelche großen Urhebergesetze, hat es tatsächlich geschafft, innerhalb von 26 Monaten diesen Grog zu trainieren. der jetzt nicht in der allerersten Liga spielt, aber der, sag mal so, der nicht so weit weg ist von den wirklichen Top-Modellen. Ja, und das war 2023. Und wenn man jetzt, also als Reaktion auf unseren Twitter-Space morgen früh all diese Gesetze abgeschafft werden und wie durch ein Wunder 1000 Milliarden Euro vom Himmel fallen, da kann man erstmal bei Nvidia die Grafikkarten bestellen und dann sagen die, ja Moment, wir haben hier noch eine Bestellung von OpenAI in Höhe von 500 Milliarden Dollar, die müssen wir erstmal ausliefern, so viel haben wir gar nicht. Also stellt euch mal hinten an. Also dann würden wir vielleicht selbst mit wahnsinnig viel Geld würden diese Grafikkarten erstmal gar nicht kommen, die man bräuchte, um ein konkurrenzfähiges Modell zu bauen. Und die EU hat ja nichts in der Beziehung. Also man könnte natürlich noch bei China fragen, aber auch China hat, glaube ich, kein Interesse daran. Die sind ja deutlich an zweiter Position im Moment hinter den USA. Und ich glaube, dass China sich gut ein Duopol vorstellen kann mit den USA, dass die beiden Anbieter von künstlicher Intelligenz. Und die haben wenig Interesse daran, Europa auch noch in eine Position zu hieven, dass sie wenigstens in Sichtweite sind. Also ich glaube, selbst mit unendlich viel Bereitschaft des Gesetzgebers und mit unendlich viel Geld ist eigentlich der Zug abgefahren.
Herr Florian, also ja, ist ja noch schlimmer.
Keine positiven Aussichten.
Ist noch schlimmer. Okay, entwickeln. Ja, wenn wir das jetzt weglassen und sagen, okay, wir wollen gar nicht entwickeln, sondern wir wollen hier nur Inferenz machen. Und wir nehmen jetzt zum Beispiel ein Open-Weight-Modell, wie so ein Kimi hat ein 1 Trillion, ja, also das ist dann irgendwie auf Deutsch 1 Billion Parameter. Allein um dieses Modell, die Inferenz davon möglich zu machen, wenn das spaßeshalber hier im NHR gemacht, also in unserem Höchstleistungsrechenzentrum, die haben ja hier 2000 GPUs vor Ort installiert. Aber um das Modell laufen zu lassen, um den entsprechenden VRAM zu haben, das liegt also in der Größenordnung von, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, 1 Terabyte, dann brauche ich dafür Hardware, die roundabout 1 Million Euro kostet. Nur nichts trainieren, ne? Nur die Inferenz laufen lassen. Und mit dem, das sind dann, glaube ich, 8 Knoten bei uns im Rechenzentrum gewesen, die ich da belegen muss, um quasi Inferenz laufen lassen zu können. Und damit kann ich halt dann ein paar Nutzer quasi versorgen. Also das ist Wahnsinn. Und also selbst noch nicht mal das Trainieren, wenn ich mir überlege, nur die Inferenz, die notwendig sein wird in den nächsten paar Jahren, um hier vernünftige Services mit aufzubauen, ist also meilenweit der Zug abgefahren. Also noch nicht mal das.
Aber insofern zeigt ja, doch der Andrea Jö, vielleicht ganz kurz, erstmal hallo noch in die Runde. Ich wollte nur noch eine Sache einwerfen. Und zwar, es ist halt schon der Punkt, irgendwie schafft es ja Mistral, diese Regulierung so umzusetzen, dass sie doch nicht überall verklagt werden. Aber es ist halt letzten Endes eine große Rechtsunsicherheit. Und das, was Florian Gabitz eben angesprochen hat, dass es verschiedene EU-Regulierungen gibt, die zumindest vom Klang her sehr gefährlich klingen. Das schreckt einfach, glaube ich, schon sehr viele Startups in dem Bereich auch schon ab. Und André, du bist ja selber, glaube ich, auch technisch sehr viel aktiv, auch unternehmerisch. Vielleicht schilderst du es genau aus der Perspektive mal.
Ja, genau, dazu würde ich was sagen. Also unter den Randbedingungen, die ich alle soweit teile, ist es ein Glücksfall, dass das mit Fable und Mythos und Anthropic und der US-Regierung jetzt passiert ist, weil es natürlich jetzt genau das Brennglas auch aus europäischer Perspektive darauf richtet, weil sich jetzt eigentlich alle auch, also das in politische Entscheider fragen müssen, ja, was passiert eigentlich, wenn die das irgendwann mal abschalten. Und man wird jetzt nachdenken müssen, ob es nicht Sinn macht, die ausgestreckte Hand von den USA, die ja mit dem AI-Action-Plan vor genau einem Jahr gesagt haben, dass sie planen, mit strategischen Partnern, Sicherheitspartnern ihre AI zu teilen. Also wir werden beides brauchen. Wir müssen kurzfristig Zugriff auf die US-amerikanische AI haben und wir müssen natürlich mittelfristig eigene Sachen aufbauen. Und zu dem AI-Act, natürlich, jeder in der Industrie weiß, dass der sofort weg muss. Mittlerweile weiß man das sogar im Wirtschaftsministerium. Es gibt so eine KI-Kommission, die hat vor 3 Wochen ihren Abschlussbericht mit der Frau Reiche und irgendwie so 12 Professoren vorgelegt und da wählen sie noch eine politisch korrekte Sprache und sagen, die Bundesregierung plädiert für ein Moratorium bei DSGVO und AI Act. Aber eigentlich wissen die alle, das muss sofort abgeschafft werden. Und da reicht eben nicht nur den AI Act abzuschaffen, weil das DSGVO ist es für das viel Schlimmere. Da gebe ich dem Florian Galwitz ja total recht. Und dann der Digital Service Act ist natürlich genau das Mittel, mit dem wir die US-amerikanische Regierung so verärgern, dass die eben dann doch gewillt ist, da ihre AI zurückzuhalten. Also all das, was jetzt eigentlich nur wirklich an, also ich bin fest davon überzeugt, dass das mehr oder weniger ein Verkehrsunfall war, weil es gibt auch Berichte, die sagen, dass der nationale Sicherheitsdirektor, der heißt Cairncross in den USA, der ist vor ein paar Wochen angezählt worden von Jamie Dimon, das ist der Chef von JP Morgan, mega einflussreich, dass er zu locker ist mit den Bedrohungen für KI. Und der hat jetzt einfach auch ein bisschen überreagiert. Und die haben dann festgestellt, dass das schärfste Schwert, was sie haben, nämlich diese Exportkontrolle auszusprechen, das schnellste ist, was sie überhaupt umsetzen können. Und weil dieser Dialog mit Anthropic, die waren, wie gesagt, also Anthropic hat dann versucht, denen zu erklären, dass es keine Universal Jailbreaks sind, sondern nur lokale und das ist GPT 5.5 und wie Florian beschrieben hat, die haben eigentlich in dem Gespräch immer die falschen Antworten gegeben und gesagt, komm, wir haben das alles getestet. Und so ist die Sache halt eskaliert. Aber eigentlich ist das ein Blessing in disguise, weil jetzt ist genau, liegt der Ball auf dem Punkt und jetzt müssen sich auch Europa überlegen, was ist. Und ich würde jetzt davon ausgehen, dass die mit diesen Omnibus-Gesetzen den AI-Act so lange verzögern, bis er irgendwie keine Rolle mehr spielt oder bis man den Mut hat, das europaweit abzuschaffen. Aber ich glaube nicht, dass der noch Bestand haben wird mit diesen High-Risk-Anforderungen. Die werden immer verzögert, weil die einfach viel zu viel Druck aus der Industrie bekommen.
Ja, es ist ja schon so, dass dann dieses Damoklesschwert weiter auch über den Unternehmen, über der Wirtschaft in Europa dann schweben wird. Und ein Thema war ja da auch gerade eben, dass es wohl eine Doppelregulierung zwischen industrieller KI und dem AI-Act nochmal gibt. Also da gibt es dann branchenspezifische Zusatzanforderungen. Ich bin da nicht in den Details drin, vielleicht kann das jemand noch ergänzen. Aber das heißt, ja, ich glaube, so ein Schwebezustand ist wahrscheinlich mit das Schlechteste, was passieren kann, weil damit kommen wir auch nicht voran. Also eigentlich müsste jetzt wirklich der AI-Act insgesamt beerdigt werden. Sonst hat es ja auch für Unternehmen hier keinen Sinn, in Europa zu investieren. Und ich glaube, wenn wir jetzt auf die Idee kommen zu sagen, dass der Staat oder die Europäische Union insgesamt selber investieren soll, ist das wahrscheinlich eine der schlechtesten Ideen überhaupt, weil letzten Endes, wenn es hier um Geschwindigkeit und Qualität geht, dann ist der Staat meistens nicht so erfolgreich. Wir sehen ja gerade, wie jetzt selbst militärische Projekte wie FCAS beerdigt werden mussten, weil da zu viele Hürden auch sind und das zu langsam vorangeht. Also eigentlich müssen wir Investitionsbedingungen schaffen und da sehe ich eben schwarz, wenn man das so weiter betreibt. Und
also ich würde noch eine Frage, kann ich konkret was sagen. Ich will jetzt das Unternehmen nicht nennen, aber es gibt ein großes Unternehmen in Deutschland, was eben für sich und seine Kunden seit einem Jahr das DeepSeek-Modell und auch Derivate davon, also selbstentwickelte Derivate, nutzt in der Inferenz. Und die habe ich gefragt, sag mal, wie macht ihr das mit dem AI-Act? Ihr trainiert das sicherlich mit mehr wie 10 auf 25 und müsstet ja alles irgendwie Auflagen erfüllen. Sagen die, ja, nee, kümmern wir uns eigentlich nicht drum, aber wegen des AI-Acts werben wir nicht damit. Also wir schreiben dieses Modell, wo wir investiert haben, nicht auf unsere Webseite, weil wir eben gar nicht ins Visier kommen wollen. Aber intern interessiert uns der AI-Act überhaupt gar nicht und wir gehen voran und wir rechnen damit, dass der sowieso irgendwann abgeschafft wird. Also ich glaube, dass viele Industrieunternehmen, ich kann noch ein zweites, was das so macht, die entwickeln einfach weiter, die kümmern sich nicht um die DSGVO. Ja gut, das ist jetzt ein kleineres Start-up, aber die rechnen alle damit, dass man das nicht kann, wenn man überhaupt vorankommen will. Und da sie vorankommen wollen, schaffen sie einfach technologisch Fakten und schauen, wie sich das politisch irgendwann mal ausgeht.
Ja, aber auch hier der Punkt, den wir vielleicht auch mal diskutieren können. Letztes Mal war es ja auch die Überschrift vom Space Open Source. Open Source Modelle, ist das die Zukunft oder zumindest jetzt erstmal die nähere Zukunft für uns, dass wir auf DeepSeek oder auch andere Modelle setzen müssen, um in Europa überhaupt was lokal mit einer gewissen Souveränität hinzubekommen, was man uns nicht abkapseln kann. Frage ich mal vielleicht auch an die beiden Professoren, was ist denn der Aufwand, um solche Derivate von KI-Modellen, die wir dann als Open-Source-Modelle aus anderen Ländern mehr oder weniger importieren müssen, zu erstellen?
Also ich halte es mit der richtigen Hardware und der richtigen Datenlage durchaus für möglich, dort wirklich mitzuspielen. Und also wenn man sich jetzt insbesondere auch anguckt, wie gut die Coding-Modelle sind, dann kann ich jetzt ja Dinge innerhalb von kürzester Zeit umsetzen, die mich vor Wochen oder Monate hingehalten hätten. Also durch die Technologie selbst ist man ja plötzlich in der Lage, so schnelle Software zu entwickeln, dass man Dinge relativ einfach reproduzieren kann. Also wenn ich ein Verständnis davon habe, wie das Ganze funktioniert und wie man das bauen muss, dann kriegt man das sehr, sehr schnell hin. Aber man braucht die richtigen Rahmenbedingungen.
Vielleicht noch dazu, also die Open-Source-Modelle sind natürlich irgendwie eben 3 bis 6 Monate zurück, ist so im Moment der Stand der Dinge. Also sie sind nicht so weit weg. Der Punkt ist natürlich, wo wir jetzt sind mit diesem Mythos- und Fable-Zeug. Das sind jetzt Modelle, wo offensichtlich die Amerikaner kein Interesse mehr dran haben, dass die Chinesen die jetzt noch destillieren können oder so. Also das wird wahrscheinlich meine Erwartung ist, dass der Abstand zwischen den kommerziellen Modellen und den Open-Source-Modellen steigen wird mit dem Ende der relativ offenen Zugänglichkeit der jeweils besten Modelle. Und man muss ja immer doch sich noch klar machen, was das Ziel ist. Also es ist ja nicht das Szenario ist ja nicht, dass KI Programmieren ermöglicht, 10-mal so schnell zu programmieren. Das ist ja nicht das Endziel, sondern die Vision, die Leute in Silicon Valley haben, sieht ja so aus, dass es in wenigen Jahren quasi alles, was produziert wird in einem Land, downstream ist von KI, also sozusagen nachrangig. Das heißt also, es gibt ja manchmal so Stimmen, die sagen, wir müssten jetzt in Deutschland, wir Roboterarme können wir gut, jetzt lass uns halt Roboterarme bauen, wir brauchen keine großen Modelle. Aber die Vorstellung ist ja, dass man ein Modell hat, was weitaus schlauer ist als jeder Ingenieur und auch noch 1000-mal so schnell arbeitet. Das heißt, in jeder Form von Technologie, für die man Geld bekommen kann, führen diese Modelle sofort zu einer gewaltigen Überlegenheit. Also wenn wir sozusagen als Europäer keinen Zugriff mehr haben auf die jeweils besten Modelle, dann ist es ja nicht so, dass wir auf irgendwas anderes ausweichen können und damit irgendwie noch Exportprodukte schaffen. Denn die Vision ist ja, dass das alles automatisiert wird. Also und dass also Intelligenz sozusagen der entscheidende Faktor ist dafür, wie der Wohlstand in einem Land ist. Und Intelligenz ist direkt eine Funktion von der Energie, die zur Verfügung steht und von der Zahl der Chips, die diese Energie in Intelligenz umwandeln. Deswegen sozusagen klar, man kann sagen, okay, ich kann irgendwie Open-Source-Modelle runterladen und kann damit ein bisschen coden, aber in dem Moment, wo diese Modelle so gut werden, dass wir vielleicht auch rekursive Selbstverbesserungen sehen und dass diese Dinge wirklich in jeder Beziehung um Größenordnungen besser sind als Menschen, wenn es um kognitive Aufgaben geht, dann ist es ein dramatisches Problem für eine Volkswirtschaft, weil dann klar, wir könnten noch weiterhin Kartoffeln anbauen, aber wir können keine Roboterarme mehr verkaufen, weil die kann jeder, der Zugriff hat auf leistungsfähige Modelle, viel einfacher und viel weitaus billiger bauen. Also das ist so das große Szenario. Das ist eigentlich sehr, sehr deutlich, dass die Leute in Silicon Valley schon seit vielen Jahren und ich glaube auch, dass der Vance, dass er das in Paris vorgeschlagen hat, durchaus diese Vorstellung hat, als er Europa vorgeschlagen hat, okay, ihr könnt unsere Modelle nutzen, wer unser Partner sein will, kann es werden und bleiben, aber wir werden kontrollieren, was in diesem Bereich passiert, weil wir verstanden haben, dass alles andere davon abhängt. Von den Europäern kam ja nur irgendwie so, wir haben es ja mit der Meinungsfreiheit echt doch und ist alles nicht so schlimm und überhaupt und ihr seid ganz böse und dann ist der und dann glaube ich, dass man das ausgeschlagen hat, war aus meiner Sicht, würde ich mal vermuten, der größte strategische Fehler, den Europa gemacht hat in den letzten Jahren.
Naja, also eine Sache muss man vielleicht auch im Hinterkopf haben. Immerhin ist der relevante Teil da drin, ist ja immer noch Software und das ist halt, Software ist halt kein materielles Produkt. Das heißt, ich kann Software auch extrem schnell transferieren. Und für meine Begriffe ist das ja auch die Strategie, die man in China macht, dadurch, dass man die Modelle eben quelloffen stellt, weil du damit sehr schnell so eine Dominanz brechen kannst. Und du kannst aber den Hardware-Part natürlich hier spielen. Und deswegen brauchst du halt entsprechende Inferenzmaschinen, auf denen du die in dieser Größenordnung überhaupt die Software ausführen kannst.
Die Software ist ja auch ein weiterer Begriff. Ich meine, es ist ja im Augenblick, und auch der Titel ist ja heute Age of Agents, eine Diskussion darüber eigentlich, wie man KI-Agenten richtig einsetzt und aufsetzt. Und da sind ja gerade auch die agentischen Rahmenbedingungen, die sogenannten Harnisse, eine ganz wesentliche Entwicklungskomponente. Zwischenzeitlich wurde ja auch mal Claude Code geleakt und man hat ein bisschen gesehen, was da alles dann mitspielt, um für so ein Programmier-Setup sozusagen die Rahmenbedingungen zu setzen, dass dann ein KI-Modell auch agentisch agieren kann. Das ist das eine. Wo ja durchaus neben diesen großen Compute-Kapazitäten auch einfach ein gewisses Forschen nötig ist, um da entsprechend bessere Algorithmen dafür zu entwickeln. Und das andere ist, und das war auch so ein bisschen der Aufhänger für heute, dass auch die Hardware in diese Richtung entwickelt wird. Und ich fand es sehr spannend, was Jensen Huang in Taiwan bei dieser großen Tagung verkündet hat, nämlich dass man wirklich jetzt auch im Prinzip die Grafikkarten beziehungsweise die ganze Hardware, die drumherum ist, auch so wie diese Grafikkarten auch getaktet werden und so weiter, dass das eben alles mit Blick auf agentische Einsatzfelder genutzt wird. Das heißt also, dass man auch wesentlich so dahin entwickelt, dass diese Chips eben maximal ausgenutzt werden können und dass es nicht wie bei einem Menschen bestimmte Wartezeiten gibt zwischendurch, sondern dass im Prinzip in Millisekunden ein Auftrag nach dem anderen abgearbeitet werden kann und das ist ein Dauerbetrieb. Also was bedeutet das, vielleicht mal auch in die Runde gefragt, ganz offen für diese Technologieauseinandersetzung und auch für die Souveränitätsfrage?
Also ich könnte vielleicht mal ganz allgemein zu dieser Entwicklung sagen, ich glaube, es gibt ja so in der Anfangsphase war es ja so, dass man quasi mit einem Chat-Interface hatte für die Modelle. Man hat dann irgendwie mit denen geredet und dann hat sich herausgestellt, wenn man dem sagt, gib mir mal doch mal ein Programm, was das und das macht, hat das funktioniert. Da konnte man sich das mit der Maus rauskopieren oder war so ein kleiner Button, dann konnte man das in seinen Editor oder in seine Entwicklungsumgebung kopieren und dann hatte man ein Stück Code und so hat man dann mit KI-Unterstützungssoftware entwickelt. Und das ist ja schon seit einiger Zeit nicht mehr so, sondern heutzutage verwendet man eben diese agentischen Systeme wie Codex zum Beispiel, was ich jetzt am besten kenne. Und da sage ich dem einfach nur noch, was ich will. Und der hat Zugriff auf einen dedizierten Bereich meiner Festplatte, also auch unter meinem Account agiert der inzwischen fröhlich vor sich hin und erstellt da Dateien und kompiliert die und probiert es aus, öffnet die Dateien im Browser, guckt, ob es vernünftig ausschaut. Wenn es nicht vernünftig ausschaut, ändert das wieder. Und das kann der stundenlang machen, bis am Ende ein überzeugendes Ergebnis rauskommt. Also das ist schon eine komplett andere Vorgehensweise als sozusagen dieses Interaktive mit einem Softwareentwickler. Sondern im Grunde, wenn es für viele Tasks, kann man den also wirklich stundenlang arbeiten lassen und das Ergebnis, der meldet sich dann, wenn es fertig ist. Und ich kann das sogar vom Handy kontrollieren. Also so ähnlich wie OpenClaw, kann ich auch Codex sagen, du kannst du mal das und das ausprobieren, kannst du mal ein Experiment machen, prüfen, was passiert eigentlich, wenn ich das mit den Daten, zum Beispiel, was ich probiert hatte, zum Beispiel, wie bauen wir mal ein neuronales Netz, was Ziffern klassifiziert, aber versucht die auf diesem klassischen MNIST-Datensatz, versucht mit so wenig Parametern wie möglich das zu machen. Und dann hat er stundenlang rumoptimiert und hat es dann irgendwann auf 6000 oder so Parameter runtergekriegt, wo er immer noch 99,5% Erkennungsrate hat. Das war die Schwelle. Und das war so, wo man als Forscher sozusagen alle möglichen verschiedenen Architekturen ausprobieren kann. Und so hat er alles ausprobiert und am Ende hatte ich ein schönes Ergebnis. Das hat er mir dann noch visualisiert. Das hatte ich ja auch auf Twitter gepostet, wo er dann noch ein Video gemacht hat, wo er drüber fährt über die Architektur live, während die Bilder durchgeswitcht werden. Also Wahnsinn, alles ohne, dass ich irgendwie groß was gemacht hatte. 3, 4, 5 Prompts hatte ich da eingegeben. Das ist sozusagen die Welt der agentischen Systeme. Es gibt inzwischen sogar noch, manche reden schon von einer noch weitergehenden Entwicklungsstufe. Also erst haben wir Chat, dann haben wir Tasks und die man über die agentischen Systeme und die nächste Stufe ist dann Responsibilities. Also ich sage dem Modell einfach, dass es sich um bestimmte Themen grundsätzlich zu kümmern hat. Also ich sage nicht mehr, er soll jetzt mal dies und jenes entwickeln, sondern er soll gucken, was gerade ansteht und abpassend dafür, er hat die Verantwortung dafür zu sorgen, dass irgendwas immer so ist, wie man es gerne hätte. Also das ist die Idee, im einfachsten Fall ist einfach nur eine Loop drumherum oder ein Cronjob wie in OpenClaw. Aber das kann natürlich weitergehen. Also man delegiert sozusagen ganze Aufgaben dauerhaft an diese Systeme.
Ich glaube, Pete Steinberger war das auch, wenn OpenClaw angesprochen ist gerade, der gesagt hat, also eigentlich geht es jetzt ja gerade nicht mehr darum, als Mensch mit dem Agenten irgendwas zu entwickeln, sondern eigentlich die Loops zu entwickeln, in denen die Agenten dann arbeiten. Also das bedeutet ja eigentlich schon eine ganz andere Welt. Und ist es dafür eigentlich so entscheidend, noch auf diese KI-Modelle, auf diese großen Sprachmodelle nochmal obendrauf noch mehr Intelligenz zu satteln? Oder ist es nicht viel wichtiger, diese Modelle eben in kluge Abläufe einzubauen?
Ja, also das nennt man in Unternehmen typischerweise Prozesse. Und das lässt sich also vollständig abbilden für meine Begriffe. Und das ist auch genau der nächste Schritt. Und das ist auch gar nicht so schwierig, das zu machen. Und wir sehen ja auch, wenn wir diese Prozesse nicht richtig designen, wie beim Software Engineering, dann fällt einem das halt ständig auf die Füße, weil der Agent halt nicht richtig angeleitet wird. Aber wenn man das in einen sauberen Prozess hineinbringt und die Prozesse untereinander gut abgestimmt sind, dann spricht da nichts dagegen, also auch riesige Softwareprojekte von Agenten vollautomatisch realisieren zu lassen oder auch andere Dinge. Überhaupt kein Problem.
Was kann man denn über die Bedeutung von Hardware sagen, die wirklich dann jetzt agentisch ausgerichtet ist? Ist das jetzt so ein bisschen der neueste Marketing-Gag von den Herstellern wie Nvidia oder ist das wirklich entscheidend, macht das einen riesigen Unterschied?
Also den großen Unterschied hat in der letzten Vorstellung von dieser Vera Rubin Architektur dieses Co-Design gemacht. Also, dass man mittlerweile nicht nur die GPU für sich optimiert und die CPU für sich optimiert und den Speicher und das Kommunikationssystem, sondern dass man das vernetzt miteinander macht, also Co-Design, um auf völlig neue Größenordnungen von Verbesserungen zu kommen. Und das ist auch eigentlich so der Stand mit diesem Vera Rubin, was jetzt erst so langsam in die Rechenzentren kommt, was da die Grundlage ist. Es gibt da eigentlich kein spezielles agentisches Design, sondern das sind alles nur Fragen, wie man Auslastung und so rund um die Uhr Sachen besser optimieren kann, weil diese agentischen Harnesses oder diese agentische Loop ist eigentlich was relativ Triviales. Es ist einfach nur, dass eine andere Software, die kann auch sehr, sehr einfach programmiert sein, organisiert, dass nachdem das LLM eine Ausgabe gemacht hat, ein Tool aufgerufen hat, dass man das alles wieder in den Kontext einspeist und das LLM weiterarbeiten lässt. Also diese agentische Loop zu schließen, das war auch, also das war ein großer Schritt, nämlich der markierte den Übergang von dieser chatbasierten KI zu einer selbstständig an Aufgaben arbeitenden agentischen KI. Aber das ist jetzt kein so großer technischer Sprung gewesen. Und das hat auch nicht ein Unternehmen irgendwie erfunden, sondern das war eine ganze Weile lang in der Forschungslandschaft schon verstreut. Ich habe letztens einen Vortrag zum Beispiel gehört von drei Münchnern, jungen Softwareentwicklern, die haben bei der ARC AGI 2 Challenge, das war ungefähr Anfang 2025, mitgemacht und haben da so mit Open Source Modellen experimentiert. Und die haben halt festgestellt, dass sie damit bei der ARC Challenge nicht weiterkommen mit dem bestehenden agentischen Modell. Nämlich das war so, auch bei diesen agentischen Modellen von OpenAI, dass sie zuerst so eine Chain of Thought Reasoning gemacht haben und dann haben die N-Tool-Aufrufe gemacht. Aber nach diesen Tool-Aufrufen war eben kein Reasoning mehr. Und wenn diese Tool-Aufrufe völlig fehlgeschlagen sind, dann konnte man das nicht als eine Information mit reinspiegeln. Und die haben dann selbstständig das so umprogrammiert, dass halt so ein Pattern realisiert wird. Das heißt Interleaved Thinking, also verschränktes Denken, und sind damit eben in dieser ARC Challenge von der Performance her deutlich weitergekommen. Also dass nach so einem Tool-Aufruf, da haben die Software generiert, eben um diese Puzzles zu lösen, dass da eben nochmal gleich so ein Chain of Thought-Zyklus reingebracht wird. Und interessanterweise haben die das im Februar 2025 gemacht für sich und Anthropic ist dann mit diesem Interleaved Thinking die Design, glaube ich, im Mai oder im April rausgekommen. Also da haben ganz viele Leute auf der Welt praktisch gleichzeitig daran gearbeitet, wie man diese Loop schließt und irgendwann war es dann mal hauptsächlich Claude Code, was das zum ersten Mal vernünftig in so ein Produkt integriert hat.
Also ich denke, die Patterns sind schon länger veröffentlicht. Aber das Wichtige ist halt ein funktionierendes Produkt dann daraus zu bauen.
Das ist richtig. Es gibt so ein React-Paper, also Reasoning und Actioning. Und das ist, glaube ich, von Young oder so. Das ist schon von 2022. Also im akademischen Kontext sind diese Modelle von der Verschränkung von Tool-Aufrufen, also von Actions und von Reasoning-Zyklen schon länger da gewesen. Das stimmt. Aber so in der Industrie ist das erst, warum auch immer, 2025 kamen diese ersten agentischen Modelle. OpenAI hatte, glaube ich, da das erste mit diesem Operator und Manus gab's. Und dann war halt der relativ große Durchbruch dieses...
Kurzer Hinweis in eigener Sache. An dieser Stelle riss die Verbindung ab und der Space wurde in einer zweiten Runde fortgesetzt. Die beiden Teile wurden für diesen Podcast automatisch zusammengeführt. Passend zum Thema dieser Folge hat das eine KI übernommen, konkret Claude Code. Sie hat selbstständig die passende Stelle für den Schnitt gewählt, das überflüssige Gerede an der Bruchstelle entfernt und genau diesen Übergang erzeugt, den ihr gerade hört. Heute lief das noch mit einem kurzen menschlichen Blick zur Freigabe. In Zukunft könnte so ein Schnitt vollständig automatisch passieren, ganz ohne menschliche Rückkopplung. Und damit zurück in die Runde.
Danke. Ich hab's sogar noch teilweise gehört. aber es ist in der Tat wirklich spannend. Ich habe ja auch ein bisschen schon rumexperimentiert mit verschiedenen Agenten, die sozusagen in meiner Firma einzelne Funktionen übernehmen. Besonders aktiv war dann der Legal Agent, der die ganzen EU-Vorschriften versucht hat umzusetzen und da x Tickets aufgemacht hat, die teilweise auch sinnvoll waren. Aber da sieht man, was theoretisch so alles da im Raum rumschwirrt. Aber was man vielleicht auch mit einer agentischen Firma in Zukunft wird machen können. Und ich glaube, das ist ja auch eigentlich das, wo es hingehen kann, dass wir mit ganz kleinen Teams in Zukunft größere wirtschaftliche Prozesse auch abdecken können. Die Frage ist nur, wer schafft es als erstes, das sinnvoll umzusetzen und damit dann auch wirklich ein funktionierendes Geschäftsmodell zu haben? Und vor allem, welche Branchen sind dafür geeignet? Und kommt dann diese Firma aus Europa oder kommt sie irgendwo anders her? Es gibt ja durchaus in Europa auch ein paar Lichtblicke, aber wenn man auf das große Ganze schaut, dann sind da einige natürlich sehr viel weiter als wir. Wie wollen wir weitermachen?
Ich wollte noch kurz was sagen, weil wir haben ja vorhin so ein Bild gezeichnet, dass es für Europa zappenduster aussieht, was die Wertschöpfung angeht. Mit der Aufgabe hat sich ja diese KI-Kommission vom Wirtschaftsministerium auch befasst. Und ich fand, dass die eine ganz gute Strategie erarbeitet habe. Die haben gesagt, dass sie im Wettlauf mit den State-of-the-art LLM nicht mehr anfangen brauchen. Der Zug ist abgefahren, da sind einfach die USA und China viel zu weit. Und sie haben gesagt, dass man in, also haben jetzt als Strategie formuliert, dass man in dedizierten Branchen in der Anwendung von KI sich konzentriert. Und das war hauptsächlich dieses Thema Industrial AI und Life Sciences. Und das macht auch sehr viel Sinn, was die Industrial AI angeht, weil es man braucht ja für KI nicht nur GPUs, also Hardware und Energie, sondern vor allen Dingen eben auch Daten. Daten, die die anderen nicht haben. Und da hat die deutsche Fertigungsindustrie, die sitzt auf einem gigantischen Schatz von Fertigungsdaten, die völlig neue Möglichkeiten im Bereich der Industrial AI ermöglichen würden, wenn wir die nutzen könnten, um eigene Modelle zu trainieren. Das kann nur in einer Kooperation mit großen Hyperscalern, also Google, wie sie alle heißen, aus USA und Nvidia gehen. Und solche Partnerschaften bieten uns diese Leute ja regelmäßig an. Ich kann mich erinnern, vor anderthalb Jahren hat der Chef von Microsoft schon gesagt, dass er beim Kanzler war, bei Friedrich Merz, und ihm das angeboten hatte, eben so eine Partnerschaft. Und dann könnte man, also dann würden die auch sicherlich wieder priorisieren, dass man in Europa da eben Rechenzentren gemeinschaftlich aufbaut. Es gibt ein wesentliches Thema, was wir aber vorher Europa intern lösen müssen, nämlich ist der Zugriff auf die Daten. Also das ist nach der Gesetzeslage derzeit gar nicht möglich, und da muss tatsächlich die DSGVO massiv umgebaut werden. Zum Beispiel haben wir auch ganz viele in den Life Sciences, ganz viele Medizindaten in unseren Krankenhäusern. Und damit dürfte man heute KI nicht trainieren. Selbst von Daten von verstorbenen Patienten darf man KI nicht trainieren. Also diese Hausaufgaben, diese DSGVO in dem Bereich massiv zu entschärfen bzw. rückabzuwickeln, die müssen wir vorher machen.
Darf ich da mal was fragen zu den Industrial Daten, also das sind bestehende Prozessdaten von Maschinen, wie sie heute im Einsatz sind. Wie wertvoll sind denn diese Daten? Ich meine, wir sehen ja, dass wir noch eine zweite große Revolution auf uns zukommen haben. Das ist nämlich eine völlig neue Revolution in der Robotik. Wie viel sind denn diese Daten dann noch wert, wenn die von völlig veralteten Maschinen erhoben wurden?
Naja, also das, wovon ich jetzt gesprochen habe, das sind jetzt von großen Maschinenbauherstellern oder Anlagenbauern oder Herstellern von ganzen Chemiefabriken diese Daten. Und da neue Produkte in diesen Branchen zu entwickeln, das ist ja auch ein exportfähiges Geschäftsmodell. Da sind wir jetzt noch gar nicht in dem Bereich von humanoiden Robotern, also, sondern das sind Prozessdaten, wie man so eine ganze chemische Fabrik steuert.
Die Industrie, die gerade hier abwandert, weil sie zu energieintensiv ist.
Ja, ja, ganz genau, BASF, die eben jetzt hauptsächlich 10 Milliarden in China investieren. Aber das sind natürlich Standortbedingungen, die solche Investments wieder zurück nach Deutschland ziehen würden. Also ich versuche ja, ich bin ja selber sehr, sehr skeptisch, aber ich versuche wenigstens zu erzählen, was sich diese KI-Kommission überlegt hat und was ein Hoffnungsschimmer wäre, wenn wir politisch heute umsteuern würden. Also das bedarf einen ziemlich großen Change. Diese ganze europäische Regulierung, also sei es KI-Act, sei es DSGVO, die müsste man sofort abwickeln. Und das geht eigentlich nur mit einem politischen Mandat.
Also mit dem die Handlung, die wir daraus ableiten, die Regulierung zu entschlacken, die halte ich ja für richtig. Aber hier politisch Vorgaben über die Zukunft zu machen, naja, das haben wir ja schon beim AI-Act gesehen, wie gut das funktioniert hat. Also deregulieren finde ich in Ordnung, aber dann schon wieder da reinzuschreiben, wir müssen jetzt irgendwie Industrial machen und wir müssen Life Science machen, Ich denke, wir sollten erstmal deregulieren, bevor wir irgendwelche Vorgaben machen, was sich daraus entwickeln soll. Weil die ganzen Märkte, die ganzen Ökosysteme, die sind halt hochorganisch. Und wenn ich da jetzt schon wieder herangehe und sage, ich kann das alles planen, weil ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen und ich habe zwei Experten gefragt, die auch nur in ChatGPT das eingetippt haben. Naja, vielleicht sollte man da auch mal ein bisschen vorsichtiger sein und aus vergangenen Fehlern lernen.
Ja, kann ich nur unterstreichen. Also denke ich, wenn ich an die KI-Strategie der Bundesregierung, also der letzten Bundesregierung denke, da stand ja jedem standen da die Haare zu Berge, der sich ein bisschen auskannte. Da kamen neuronale Netze überhaupt nicht drin vor oder Deep Learning. Also da haben irgendwelche Professoren aus der Zeit, als KI noch Expertensysteme und Prolog war und die kurz vor der Pensionierung oder kurz nach der Pensionierung waren.
Florian, das ist jetzt der Punkt, wo wir, glaube ich, aufhören sollten, weiterzusprechen, weil wir die Beteiligten zu gut kennen.
Jedenfalls unter dem Strich würde ich sag mal, ist es ein schönes Beispiel dafür zu sehen, dass auch große Gruppen von Experten nicht besonders gut darin sind, die Zukunft vorauszusehen. Deswegen glaube ich auch eher an Marktkräfte.
Absolut.
Ja, spannend ist zumindest, dass aus Deutschland ja die Firma Siemens relativ aktiv auch bei globalen KI-Gipfeln war, auch in den USA ja unterwegs war. Also das ist vielleicht wirklich, wenn man dieses Fertigungsthema jetzt vom André Rieu, was er genannt hat, aufgreifen will, ist es vielleicht eins, wo man wirklich ernsthaft eine Hoffnung haben kann, dass da sich was tut. Allerdings, ich finde es schon auch bemerkenswert, wir haben jetzt gerade auch über die Thematik Robotik so ein bisschen gesprochen, was da noch kommen wird als nächste Revolution, dass zum Beispiel eine große deutsche Firma, BMW, die ja durchaus da als erstes mit dabei war für das amerikanische Unternehmen Figure, den Einsatz von Robotern, von humanoiden Robotern in der Fertigung zu testen, dass dieser Test wiederum nicht in den Werken in Deutschland oder in Europa stattgefunden hat, sondern in den USA auch wieder. Also letzten Endes ist da schon die Frage, sind wir da eigentlich schon auch an dieser Stelle Fertigung langsam abgehängt oder von USA abhängig?
Nein, glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass diese ganze mit Zwang hier vorgeben zu müssen, in welche Richtung wir gehen müssen, das ist irgendwie so ein Problem, das wir in Europa haben, dass wir auch einfach nicht loswerden, dass wir halt auch einfach mal Dinge laufen lassen und dabei zuschauen, wie sie funktionieren. Und das halte ich für ein massives Problem. Dass wir abgehängt sind, davon kann man wirklich nicht sprechen, weil wir entwickeln ja hier auch die Top-Technologien mit. Ja? Also das ist ja teilweise die neuesten Ansätze auch von deutschen Universitäten veröffentlicht. Also das ist ja bei Weitem nicht der Fall. Und wir haben ja hier auch die Experten, wir haben auch Leute, die wissen, wie alles geht. Und wir haben bei der Hardware ja immer noch Moore's Law, das ja auch weiterhin gilt. Das heißt, die Milliarden, die wir jetzt in Hardware stecken, die sind halt für den aktuellen Zeitraum gut. Da kann man viel mit rechnen. Aber wir werden halt auch sehen, dass die Hardware dann halt auch wieder billiger wird. Das heißt, doch noch irgendwie mitzuspielen und doch noch hier gute Bedingungen zu schaffen, halte ich bei Weitem nicht für ausgeschlossen. Aber was wir halt wirklich tun müssen, ist global mitspielen. Und da gehört für mich dazu, dass wir wissen, was in China passiert, dass wir wissen, was in den USA passiert und dass wir aufhören, uns in Regularien selbst zu knechten.
Es gibt ja gerade, wenn man über China spricht, und da bist du ja auch Experte, auch öfters, glaube ich, auch kürzlich wieder in China gewesen, gibt es ja die Philosophie, die auch dann teilweise aus der politischen Linken nach Europa getragen wird, nach dem Motto, der Staat müsste jetzt bestimmte Schlüsselindustrien oder bestimmte Entwicklungen vorgeben und das massiv subventionieren und anderes verbieten. Und dann würde das funktionieren und wir müssten das in Europa auch so machen.
Ja, aber was machen denn die da in China?
Ist das wirklich so in China? Und zweitens, ist das eine Lösung für uns, um da konkurrenzfähig zu werden?
Ja, da wird ja extrem hart marktwirtschaftlich gearbeitet. Ja? Also das ist ja so, dass wenn man sich eine englischsprachige Zeitung in China aufschlägt, da dann drin steht, dass die USA sich vom Freihandel verabschieden und dass sie unbedingt damit aufhören müssen, weil der Freihandel gehört der Zukunft der Welt. Ja? Also das ist ja quasi der Systemrivale. Ja? Unser unser kommunistisches Gegenüber predigt den Freihandel und freie Märkte und hat ihre ganzen Fördermechanismen im großzügigen Stile darauf ausgerichtet, dass man halt Geld investiert und dann darauf setzt, dass sich da eigenständige Firmen bilden und die Dinge zu Produkten machen. Und dann muss ich mir hier immer anhören, dass diese ganze die Strategie Wandel durch Handel und so, das habe alles nicht funktioniert. China ist in vielen Teilen erheblich marktwirtschaftlicher unterwegs als Europa.
Oh, okay. Ein Beispiel vielleicht dafür noch?
Naja, da werden ja jetzt zig kleine Unternehmen gegründet. Ja, also schaut mal an, sich DeepSeek, man schaut sich an, hier Moonshot AI und so weiter, die setzen ja nicht auf eine staatliche Behörde, die jetzt hier die ganze KI baut, sondern die fördern gezielt kleine Unternehmen, die dann halt schnell skaliert werden, wo die Infrastruktur da ist, wo das Venture Capital da ist, wo man denen auch erlaubt, die Experten zu holen. Sie holen im großen Stil Experten aus dem Ausland zurück, haben attraktive Anstellungsverhältnisse und ja, also klar ist das, natürlich gibt es vom Staat Vorgaben, dass diese Technologien zu fördern sind und wo natürlich auch massive staatliche Durchsetzungsfähigkeit herrscht, ist im Bausektor. Dort werden halt dann auch Staudämme gebaut, da werden dann halt auch große Rechenzentren und ganze Städte hingestellt, um entsprechend die Vision wachsen zu lassen. Also muss man schon auch vorsichtig sein. Also ja, die Partei hat extrem viel Einfluss, ist richtig, aber sie lässt es halt auch zu, dass sich Dinge entwickeln.
Okay, spannend. Ja, wollen wir das Thema noch weiter bearbeiten oder vielleicht mal noch die zwei, drei größeren Entwicklungen des letzten Monats kurz im Blick fassen? Ich würde jetzt mal sagen, mit Blick auf die Zeit, gehen wir mal ein, zwei Schritte weiter. Es ist ja schon ein bisschen interessant zu sehen, OpenAI, eigentlich der große Player der Vergangenheit, ist irgendwie so ein bisschen in den Schatten geraten. Und die neuen Modelle, jetzt ist GPT 5.5, glaube ich, gerade der Stand, der kürzlich rausgekommen ist, hauen es nicht mehr so viele vom Hocker, oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Ich glaube, Professor Galwitz ist da selber noch ein sehr aktiver Nutzer. Und mein Eindruck ist, dass ChatGPT noch relativ gut ist, jetzt auch bei der Bilderzeugung. Aber so in der täglichen Nutzung scheint mir auch Anthropic immer weiter nach vorne zu kommen. Und eigentlich das, was jetzt kürzlich auch eben, oder was anfangs jetzt auch heute diskutiert worden ist mit Fable 5 und diesem Verbot, ist ja wieder eigentlich eine klassische ideale Marketingkampagne eigentlich für Anthropic. Also ändert sich da gerade etwas? Ist die Rolle von OpenAI immer gefährdeter? Jetzt gibt es ja auch mit Microsoft neue Entwicklungen, dass diese exklusive Zusammenarbeit nicht mehr so weiterläuft, wo durchaus Microsoft jetzt auch sagt, man könnte seine eigene Superintelligenz auch entwickeln und seine eigene Forschung dort aufbauen.
Zu OpenAI vielleicht, also ich nach meinem Gefühl ist dieses GPT 5.5 sehr positiv und wohlwollend eigentlich aufgenommen von allen, die es benutzt haben. Ich fand es auch gut. Es ist auch in allen Benchmarks vorne gewesen gegenüber Opus, dem neuesten Opus-Modell. Aber es ist halt deutlich hinter Mythos Fable 5. Also sozusagen da ist tatsächlich in den meisten Benchmarks ein kleiner Sprung. Aber es ist natürlich auch klar, dass OpenAI intern schon bessere Modelle hat. Also jetzt wird drüber spekuliert, quasi schon die ganze letzte Woche ist, glaube ich, drüber spekuliert worden, wann jetzt 5, 6 rauskommt. Natürlich, diese Fable-Vorfall hat natürlich jetzt wahrscheinlich zu Sorge geführt, das jetzt zu veröffentlichen, weil das wird, wenn das in einer ähnlichen Liga ist von Fähigkeiten wie Fable und Mythos, dann wird natürlich das, droht natürlich dem das gleiche Schicksal, was ja auch sozusagen wirtschaftlich für diese Firmen eine Katastrophe ist, wenn sie ihr bestes Modell nicht mehr verkaufen können. Die machen ja damit sehr viel Geld oder sehr viel Umsatz zumindest mal. Deswegen glaube ich, ist das Rennen da noch lange nicht entschieden. Also ich glaube, die beiden Anthropic und OpenAI sind im Moment technologisch gefühlt für mich gleich auf, zumindest was OpenAI intern hat. Und OpenAI hat halt, so wie es ausschaut, doch ein bisschen mehr Hardware noch zur Verfügung. Anthropic hat jetzt auch beim Elon Musk noch Rechenzentrumteile gemietet. Aber die scheinen so ein bisschen compute-poor zu sein im Vergleich zu OpenAI. Also deswegen ist das Rennen aus meiner Sicht lange nicht entschieden. Was mich eher überrascht, ist, dass Google so ein bisschen zurückzuhängen scheint. Die waren eine Zeit lang, hatte ich das Gefühl, die können jederzeit mit OpenAI mithalten. Da von denen ist länger nichts gekommen. Aber das kann sich alles von heute auf morgen ändern. Vielleicht veröffentlichen die morgen ein neues Modell, was wieder alles in den Schatten stellt.
Ja, also Google war ja tatsächlich vor wenigen Monaten eigentlich total im Kommen. Also sagen wir mal, zum Jahreswechsel war das, als diese Anti-Gravity IDE auch rausgekommen ist, von der man jetzt heute eigentlich auch nicht mehr so wirklich was hört, als auch das neue Gemini-Modell rauskam und Nano Banana da eigentlich alles, was Bildgenerierung betroffen hat, in Schatten gestellt hat. Und auch diese Tensor-Chips und so weiter und so fort. Also all das, da schien Google eigentlich auf einem kaum noch stoppbaren Weg, eben auch als dieser starke Suchmaschinenbetreiber, der einfach diese Infrastruktur schon hat. Aber jetzt, ja, irgendwie das letzte halbe Jahr ist es wirklich ruhig geworden um alles, was Alphabet und
Google betrifft. Es gibt noch eine Wandnotiz zu Google und diesen TPUs, diesen Tensor Processing Units, die sind ja vor 2 Jahren groß gefeiert worden, unabhängig von Nvidia. Und Google hat jetzt mit SpaceX einen Vertrag geschrieben, dass sie auch von diesem Colossus Rechenzentren Nvidia-Hardware mieten, und zwar für $1 Milliarde jeden Monat. Also insofern scheint diese Strategie mit nur auf TPUs zu setzen eben nicht aufzugehen, weil diese TPUs sind für eine bestimmte Klasse von Aufgaben gut, aber für andere Bereiche in der KI-Entwicklung taugen die halt überhaupt nichts und man braucht halt das CUDA-Interface. Und offensichtlich braucht das Google jetzt selbst.
Ja, also über SpaceX und den IPO, das wäre noch das letzte große Thema, sollten wir auch, glaube ich, noch gleich zu sprechen kommen. Ja, Andreas Mayer, ist da noch was hinzuzufügen aus der technischen Sicht?
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass bei Google ist halt die Business-Perspektive auch stark dominierend. Und wenn man sich das anguckt, das End-Consumer-Gesetz, Geschäft, das dort quasi mit Anthropic, mit Claude Code und OpenAI mit Codex macht, die fahren das ja, also OpenAI fährt, glaube ich, Codex auch ganz schön runter und denen ist das auch lieber, dass sie quasi Tokens direkt Pay-Per-Use verkaufen, weil das ist einfach das deutlich bessere Geschäft. Und deswegen glaube ich auch, dass da Google nicht so einen starken Fokus auf diesen End-Consumer-Market hat, weil man dort halt häufig mit Flatrates arbeitet und dann ist es halt auch, denke ich, ein Draufzahlgeschäft. Und ich könnte mir vorstellen, dass das dahinter steckt.
Ja, also spannende Geschäftsmodelle. Man sieht ja auch, mit dieser KI-Revolution gehen die Unternehmen unterschiedlich um. Auch Apple hat man sich ja vor 1-2 Jahren noch gewundert, warum die im Prinzip beim Thema KI nicht vorne mit dabei sind. Und am Ende haben sie dann durch eine Hardware-Strategie plötzlich doch auch eine ganz bedeutende Stellung jetzt wieder gewonnen. Da ist in dem Markt auch manchmal wenig vorherzusagen.
Ein Label für gute KI könnte auch sein, dass mindestens ein Produkt mal in Europa der Marktzugang untersagt wurde.
Ja, oder vielleicht kommt einer der Untersagten dann mal nach Europa. Wobei, dafür müsste man, glaube ich, noch wirklich viel an Regulierung abbauen, dass das mal gelingt.
Das Apple-Thema ist, glaube ich, durchaus relevant, auch in dem Gesamtkontext jetzt auch mit dem Apple und wie man mit den USA umgeht. Also Apple hat ja jetzt diese Large Language Models, KI, tief integriert in ihr Betriebssystem vom Handy und auch vom iPad und auch vom Mac. Aber die Versionen auf dem iPad und auf dem iPhone dürfen in den in Europa voraussichtlich nicht verkauft werden. Zumindest gibt es noch nicht mal einen Zeitplan. Und die EU hat gesagt, nee, das dürft ihr nicht. Warum? Weil es müssen alle anderen Anbieter müssen auch die Chance haben, so ein Voice-User-Interface oder ein KI-Interface über die Handys zu setzen. Und das Problem dabei ist natürlich, dass Apple traditionell, anders als Google, ziemlich hohe Anforderungen an Sicherheit und Privatsphäre stellt. Also vieles passiert dort lokal, was bei Google vielleicht auf dem Server passiert. Und diese neue KI soll eben ganz, ganz tief auf alle möglichen Daten zugreifen können, lokal. Also auf die Gesundheitsdaten und auf die Schrittzahl und auf die Mails und auf die Nachrichten, die verschlüsselten und dieses ganze Zeug. Und die EU will jetzt sozusagen Apple zwingen, anderen Anbietern, also das werden praktisch, werden das wahrscheinlich andere amerikanische Konzerne sein, den Zugang tief in diese zum Teil verschlüsselte Datenwelt von Apple zu ermöglichen. Und Apple sagt natürlich, das können wir nicht, wir verkaufen unseren Nutzern Privatsphäre. Und die EU will jetzt, dass das quasi geöffnet wird und dass irgendwelche Apps, die man installiert, tief in diese privaten Daten reingucken können. Apple hat einen Vorschlag zur Güte gemacht, irgendwie so eine Schnittstelle dazwischen zu machen, die sozusagen Daten rausgibt, sofern sie das für zumutbar hält. Aber die EU will jetzt also quasi die Öffnung der privaten Daten der Nutzer erzwingen. Das wird noch zu einem riesigen Machtkampf werden. Natürlich wird auch die amerikanische Regierung sich da an die Seite von Apple stellen. Und warum die EU jetzt hier sozusagen die Benutzer das Apple-Betriebssystem unsicherer machen will oder dem Vorwand irgendwie den Markt zu öffnen, dadurch, dass andere auch noch was auf dieses Handy zugreifen können. Ich meine, bei meinem Auto kann auch kein anderer Anbieter neue Software installieren. Also warum muss das beim Handy so sein, dass andere Anbieter plötzlich tiefsten Zugriff auf das Ding bekommen? Zumal Apple ja weit davon entfernt ist, eine Marktdominanz zu haben. Das sind, glaube ich, 30% oder so in Europa gegenüber Android. Also das ist und durch diese kleinliche und auch zum Teil irrsinnige Intervention in den Markt schafft sich natürlich die EU weitere Feinde in den USA, und die Chance, irgendwie mit denen mal kooperativ KI zu nutzen, rückt natürlich in weitere Ferne.
Interessant. Also die Frage ist ja schon ein bisschen, geht es da wirklich darum, Daten rauszugeben aus den Geräten? Oder, also eigentlich müsste ja, wenn ich, sag mal, die Grundintention nachvollziehen möchte, dass man einen Wettbewerb öffnet und dass man nicht nur auf Apple-interne KI-Modelle dann angewiesen ist, dann müsste es doch eigentlich normal und möglich sein, auch ein lokales Modell einfach dann zu verwenden. Also warum ist das, also ist das wirklich, um anders gefragt, ist das, was Apple nach außen erzählt, diese Erzählung, dass jetzt die privaten Daten, die innersten Daten sozusagen rausgegeben werden an andere Hersteller, ist das wirklich die ganze Debatte, oder ist es nicht vielleicht wirklich der Versuch von Apple, das in eine bestimmte Richtung zu
Also ich spinnen? Kann das vollkommen nachvollziehen. Also zum Beispiel die iMessages sind ja end-to-end verschlüsselt. Ja, also sozusagen, normalerweise kann ich mich drauf verlassen, dass niemand die lesen kann, auch Apple nicht. Und jetzt sollen aber, und diese neue Apple Intelligence oder wie es heißt, soll jetzt, kann mir zum Beispiel sagen, such mir mal die Nachricht vom Hans raus, die der mir irgendwann vor 2 Monaten geschickt hat, da ging es irgendwie um seine Geburtstagsfeier oder so, und dann sucht er die entsprechende Nachricht raus. Also so tief, der hat sozusagen alle meinen Messages gelesen mit dem lokalen Modell, hat das irgendwie mit Vektor basiert indiziert oder was auch immer und kann mir dann diese Nachrichten raussuchen. Und das sind ja eigentlich, wie gesagt, end-to-end verschlüsselte Daten. Also da würde man jetzt nicht erwarten, dass ich jetzt einfach eine App installieren kann, die da auch drauf zugreifen kann. Das würde ja auch dazu führen, wenn ich jemand anderen eine Nachricht schicke, muss ich auch damit rechnen, dass der irgendeine komische Drittanbieter-App hat, die dann meine Nachricht ausliest und weiterschickt. Also das ist natürlich schon, es kompromittiert man natürlich schon das ganze Sicherheitsmodell.
Also das heißt, dass die Apps sozusagen dann, wenn sie End-to-End verschlüsseln, da wirklich eigentlich abgekapselt sind von anderen Apps. Und das wäre jetzt das, wenn Apple da sozusagen seine eigene lokale KI anbaut, dann ist das eine Ausnahme von dem Modell, die Apps so abzukapseln.
Genau, das ist halt dann Teil des Betriebssystems, so wie ja die iMessages-App, die Nachrichten auch anzeigen kann. Also sozusagen ganz am Ende werden sie entschlüsselt und dann kann sie mir die anzeigen. Aber wenn ich jetzt da einfach noch einen Drittanbieter Zugang schaffe, glaube ich, das ist schon ein fundamentaler Eingriff in das Sicherheitsmodell.
Okay, interessante Beobachtung. Das Thema ist auf jeden Fall auch die letzten Tage ein bisschen durch die Medien gegeistert. Und dennoch, das wohl größte Thema diese Woche war der SpaceX IPO, der zum einen ja die Weltraumfirma betrifft, zum anderen aber natürlich auch sehr viel KI-Fantasie. Einerseits ist der X bzw. auch XAI, die KI-Sparte von Elon Musks Firmenkonstrukt, Teil dieses IPOs. Und Andreu hat es auch gerade schon angesprochen. Da gab es ja auch verschiedene Software-Deals bzw. Hardware-Deals auch jetzt, dass bestimmte andere Anbieter eben das große Rechenzentrum von Elon Musk mitnutzen können. Da ist natürlich auch ein bisschen die Frage mit verbunden, ist damit der eigene Anspruch von Musk, jetzt die führende KI selber zu entwickeln, damit verloren gegangen, wenn man da die Kapazitäten hergibt? Und ist damit dann vielleicht diese KI-Sparte nicht ein bisschen zu hoch bewertet? Und ein anderer Aspekt, der eben in diesem IPO auch in Richtung KI hochrelevant ist, ist die Planung wirklich mit KI-Satelliten, die sozusagen ein kleines Rechenzentrum im All aufbauen, beziehungsweise mit den Planungen irgendwann ein sehr, sehr großes Rechenzentrum. Ist das die Zukunft für die Inferenz, aber vielleicht auch die Entwicklung, das Training von neuen Modellen? Da gibt es ja vieles, was dafür spricht, aber auch einiges, was dagegen spricht. Interessanterweise hat Elon Musk jetzt bei einer dieser Diskussionsrunden rund um den IPO auch mal dargestellt, wie diese Satelliten dann aussehen könnten, wie diese Radiators, also diese Sender sozusagen der Wärmewellen, die dann verschwinden sollen, wie die aussehen und angebaut sein sollen. Ist das aus Sicht der Experten hier, ist das ein realistisches Modell gewesen oder ist das ein Gag gewesen, um diesen IPO ein bisschen zu pushen?
Also ich habe es mal durchgerechnet. Ich habe mir das angeguckt, was der Elon Musk da veröffentlicht hat und so ein bisschen das verglichen, ob das überhaupt realistisch ist. Also es ist schon grenzwertig realistisch. Also die Idee, dass man Wärme abführen muss, das ist ja immer das sozusagen das der Gedanke, der ihm zuerst kommt, wie im All ist es eben zwar nur scheinbar kalt, aber es gibt halt keine Materie um den Satelliten rum, die Wärme abführen könnte. Es gibt also nur eine Art, Wärme loszuwerden, nämlich per Strahlung. Und dann muss man sich auch überlegen, wie warm wird das Ding? Also vielleicht 80 oder 100 Grad oder noch wärmer. Und dann kann man ausrechnen, wie viel Wärmestrahlung, also Infrarotstrahlung, dann pro Quadratmeter abgegeben wird. Und diese Satelliten, die der Elon Musk vorgestellt hat, die haben, glaube ich, so 150 Kilowatt oder so in der Größenordnung waren die, glaube ich, gewesen. Und das Ganze ist irgendwie so, glaube ich, fast Fußballfeld groß. Die Fläche für die, also es ist schon, sind schon gigantische Dinger, also aber grundsätzlich vorstellbar. Also es ist einfach nur wie bisherige Satelliten falten ja auch ihre Solarpaneele und das würde dann mit der entsprechend größeren Rakete jetzt da, würde das schon klappen. Und diese Radiatoren, die Strahlung wieder abgeben, die können tatsächlich deutlich kleiner sein als die Solarzellen. Also um die gleiche Menge Energie abzugeben, braucht man weniger Fläche Radiatoren als Solarzellen. Also aber grundsätzlich ist das schon denkbar. Also die, auch wenn das wahrscheinlich technisch noch ein bisschen Arbeit erfordert, aber da muss nichts Neues erfunden werden. Also die ganze Technologie existiert eigentlich und man würde die dann halt in so eine polare Umlaufbahn um die Erde schicken, sodass die praktisch immer in der Sonne sind und dann würde man die Solarpaneele im rechten Winkel anordnen zu diesen Radiatoren, sodass die Radiatoren quasi die Sonne nur von der Seite sehen und entsprechend Wärme abgeben können und die Solarzellen eben im rechten Winkel Licht kriegen. Also das Ganze ist, technisch ist es, klingt es schon machbar. Also und dann zusammen mit dem Starlink könnte man die Datenverbindung herstellen. Also ich halte es für ambitioniert, aber nicht für unmöglich, dass das kommt.
Spannend. Wo wird denn dann diese Strahlung, diese Wärmestrahlung hin abgeführt? Sorgt das dann dafür, dass das auch in der Erde landet oder wird man das irgendwie?
Ne, die wird einfach. Den weiten Weltraum, also man hat dann irgendwie ein paar hundert Quadratmeter braucht man für so für diese 150 Kilowatt oder so das sind einfach Infrarotstrahlen, die werden ja dann, also das Ding fliegt ja auf einer polaren Umlaufbahn um die Erde es gibt das einfach ins Weltall ab. Und das hat sicher auf die Erde keine Auswirkung. Das ist ja einfach nur, das sind ja nur ein paar hundert Kilowatt. Also im Verhältnis zu dem Sonnenlicht und den Infrarotstrahlen, die von der Sonne kommen, ist das ein verschwindender Beitrag.
Und von der Größenordnung der Rechenpower, was man dort auch von der Energie betreiben kann, das war ja, glaube ich, so eine Art Server-Rack, was man da sich so vorstellt.
Ja, 100 Kilowatt, ja. Also das ist schon, da wird schon ganz schön warm, wenn man sich das ins Zimmer stellt, ja.
Ja, also spannend, ob wir da in ein paar Jahren wirklich das sehen, wenn man so das betrachtet. Ich meine, das sind wahrscheinlich dann Musk-Jahre, die etwas länger ausfallen können, so wie so oft. Aber wer weiß, es gab jetzt auch kürzlich schon den ersten Flug von dem Starship in der Version 3. Also das, was dann auch wirklich geeignet sein soll, um im großen Maß noch mehr auch Masse ins All zu transportieren. Also eine spannende Vision. Und zumindest die Börse hat ja dran geglaubt, dass da was dran ist. Also die Bewertung ist ja nach klassischen Aktienmaßstäben eigentlich völlig überteuert. Und trotzdem gab es nochmal am ersten Handelstag dann so einen Preisanstieg von etwa 20%. Also da ist Musik drin. Die Frage ist, ob da vielleicht auch ein bisschen heiße Luft drin ist. Das wird sich aber mit der Zeit ja dann auch rausstellen. Also auf jeden Fall viel KI-Fantasie in dem Bereich auch. Und das war aus meiner Sicht so das große Thema, das letzte große Thema, was ich ansprechen wollte. Und ich würde jetzt die klassische Abschlussrunde auch machen an unsere Experten, die Frage stellen, was war für euch in den letzten Wochen so das große Thema, was wir noch vergessen haben anzusprechen?
Also ich, denke, ein Thema, das mich massiv umgetrieben hat, ist die massive Effizienzsteigerung durch die neuen agentischen KI-Methoden. Ich habe da schon das letzte Mal das angerissen, aber jetzt in den letzten 4 Wochen ist das halt nochmal massiv explodiert. Also das letzte Mal habe ich davon erzählt, wie ich irgendwie dabei war, so ein Buch zu schreiben. Das Buch ist fertig, jetzt gerade gedruckt. Und dann wird es angefangen, eine Konferenz zu organisieren und brauchte dann ein System, wo die quasi jeder seinen eigenen Artikel nochmal für den Druck überarbeiten kann. Und dann habe ich halt auch über zwei Nächte das den Agenten programmieren lassen. Und ich bin jetzt auch die ganze Zeit dabei, ein neues Forschungsprojekt, eine neue Idee nach dem anderen umzusetzen, einfach weil die Produktivitätssteigerungen so massiv sind. Und das ist wirklich was, wenn man das selber macht, miterlebt. Ich kriege inzwischen wahrscheinlich ich will es gar nicht schätzen, es ist einfach massiv. Und das ist wirklich eine Technologie, die bei mir den Arbeitsalltag völlig umkrempelt.
Ja, ist es für dich auch so schwer, den Überblick nur zu behalten zwischen den verschiedenen Projekten, die da parallel entwickelt werden von den Agenten?
Ja, eigentlich nicht, weil die sind sauber eingestellt, die arbeiten auch mal einen Tag lang, ohne dass man danach gucken muss, und dann muss man sich halt wieder reindenken und so. Aber ich habe da inzwischen immer 3 Projekte nebenher laufen, wo ich dann am Abend einmal noch reingucke und schaue, was ist passiert. Ganz im Gegenteil, ich muss jetzt gucken, dass ich quasi mir immer noch überlege, was sind die nächsten Projekte, die ich da als nächstes angehen möchte, weil der jetzt eins nach dem anderen fertig wird. Wenn immer ambitioniert.
Okay, aber 3 ist ja noch eine überschaubare Anzahl.
Klar, das sind jetzt so meine Privatprojekte, an denen ich halt so ein bisschen rumtüftle oder halt die Forschungsideen, für die ich früher aber einfach keine Zeit hatte. Und jetzt läuft's.
Ja, jetzt wird der ganze Backlog abgearbeitet. Ein Phänomen, was man an vielen Stellen, glaube ich, sieht. Und die spannende Frage ist ja auch, ob das am Ende dazu führt, dass wir mehr Nachfrage nach Arbeitsplätzen, menschlichen Arbeitsplätzen haben werden, also IT-Lern, die sich um das Ganze kümmern, oder weniger. Und ja, eine spannende These von Jensen Wang ist eigentlich, dass es zu mehr Nachfrage führt, weil einfach das Potenzial von Software, Wohlstand zu schaffen, auch so unglaublich groß und ungenutzt ist, dass dann noch wesentlich mehr rauskommen könne. Ja. Fand ich spannend, zumindest ein bisschen optimistisch für manche, die so ein Doomsday-Szenario sehen, dass wir in wenigen Jahren arbeitslos sein werden alle. Aber ja, vielleicht auch nicht die ganze Wahrheit, weil letzten Endes ist das natürlich auch im eigenen Interesse von einem Hardwarehersteller, der von KI maximal profitiert, natürlich da auch eine positive Zukunft zu malen, damit das dann nicht alles kaputt reguliert und verboten wird.
Ja, das wollte ich sowieso sagen, sozusagen, was mich jetzt noch ein bisschen beschäftigt hat. Das habe ich auch vorgestern habe ich es mal verlinkt, fand ich ganz inspirierenden Podcast von Dvakisch mit 2 Ökonomen, die also jetzt mal nicht dieses öde was passiert in einem Jahr oder so, sondern die sozusagen wirklich mal überlegt haben, wie ganz grundsätzlich eine Wirtschaft funktionieren kann, in der menschliche Arbeit vollständig automatisierbar ist. Also wo wirklich alles geht, also auch in Richtung Robotik, also dass sozusagen alles automatisch geht, was passiert in so einer Situation. Und die klangen eigentlich gar nicht so. Ich meine, keiner von denen hat sich wirklich getraut, jetzt eine Prognose abzugeben. Aber es gibt durchaus Modelle, wo die sich vorstellen können, dass nach wie vor menschliche Arbeit, sozusagen, was nach wie vor bezahlt werden wird, ist halt Arbeit, wo es einen Zusatzwert schafft, dass Menschen involviert sind. Also zum Beispiel, als Beispiel haben die da immer den Barista, der also den Kaffee zubereitet, zelebriert und der eben doch irgendwie, wo die Leute bereit sind, mehr zu zahlen als für den Kaffeevollautomaten, oder die Ballerina, die tatsächlich auf der Bühne steht und durch die Luft wirbelt und nicht einfach nur ein Film gezeigt wird oder ein Roboter, der da rumhüpft, oder so der Saxophonist, der abends in der Kneipe spielt, ist auch irgendwie mehr wert als irgendwie was von der CD. Also überall, wo Menschen involviert sind, diese Art von Arbeit wird natürlich, oder diese Art von Arbeit wird nach wie vor honoriert werden. Und also ein Bild zum Beispiel, was die hatten, war, dass diese Art von Arbeit eben so viel an Gewicht gewinnen wird, dass trotzdem 60% des Geldes, was man ausgibt, für menschliche Arbeit ausgegeben wird, weil sozusagen die Produkte, die automatisch erstellt werden können von Roboter und von KI, werden nach wie vor nur die Hälfte oder weniger als die Hälfte des Gesamtmarktes ausmachen. Das heißt sozusagen, diese Arbeit mit menschlichen Beziehungen wird dramatisch aufgewertet. Das ist so ein Szenario, was die gezeichnet haben. Kann man sich vorstellen. Also behauptet wurde zum Beispiel, dass sich dieses Verhältnis zwischen menschlicher Arbeit und Produkten, die automatisiert hergestellt haben, seit der industriellen Revolution nicht groß verändert hat, obwohl man inzwischen viel mehr automatisieren kann. Also auch das kann man, wenn man das in die Zukunft fortschreibt, führt das zu ganz eigentlich zu einer relativ entspannten Sicht auf die Entwicklung. Das Problem ist natürlich, dass die davon ausgegangen sind, das waren jetzt beides Amerikaner, dass natürlich sozusagen der Staat auch viel sozusagen diese KI-Firmen auch stark besteuern kann und Ungleichgewichte und auch in einem Änderungsprozess dafür sorgen kann, dass eben die, dass das abgefedert wird, wenn jetzt zum Beispiel alle Leute, die im Callcenter arbeiten oder vielleicht auch alle Softwareentwickler oder wer auch immer irgendwann arbeitslos werden. Das haben wir natürlich nicht, und wir haben natürlich auch diese, wenn wir die Wertschöpfung nicht haben, können wir sie auch schlecht besteuern. Also für die Länder, die keine eigene KI haben, klang das am Ende da ein bisschen düsterer. Also die haben da über Nigeria geredet, aber ich habe immer an Deutschland denken müssen.
Ich habe das heute auch gehört, und interessanterweise dieser eine Professor Ökonomieprofessor von der Universität of Chicago, der ist jetzt auch zu Google DeepMind gewechselt, und dessen Titel ist Director of AGI Economics. Also der setzt jetzt alles auf diese Karte, und diese wirtschaftstheoretische Fragestellung, was halt der Grenzertrag eines Menschen in der Loop ist, das war, fand ich, die spannendste Frage, weil zum Beispiel bei einem Arzt kann man sich das leicht vorstellen. Wir sind ja fast jetzt schon in der Situation, dass die reine medizinische Diagnostik von der KI besser ist wie der menschliche Durchschnitt. Und das wird noch viel mehr zunehmen. Und die Frage ist jetzt, was sind die Menschen dafür bereit zu bezahlen, dass noch ein menschlicher Arzt dabei ist bei diesem Gespräch und denen die Diagnose dann übermittelt und Händchen hält und psychologische Betreuung macht? Weil das muss sich ja ökonomisch messen lassen. Es wird Anbieter geben, die das alles von der KI machen lassen. Da ist kein Mensch mehr in der Loop, und es kostet deutlich weniger, als wenn man dann eben noch einen wirklichen Arzt sprechen will. Und diese Fragen haben die versucht, ökonomisch zu formulieren mit ihren Theorien. Aber sie konnten sie natürlich auch nicht beantworten, weil das sind Fragen, die am Ende alle Menschen mit ihrem Handel beantworten müssen. Und das mit dem Nigeria, da muss ich auch lachen, weil die haben dann davon gesprochen, dass man, also dass man Ländern, die jetzt keine eigene KI-Wertschöpfung haben können, eigentlich nur empfehlen kann, den breiten Index zu kaufen von diesen Ländern, die diese Wertschöpfung machen. Also die ganzen KI-Firmen sind ja irgendwo mal aktiennotiert und die Pensionsfonds dieser Länder sollten dann eben den amerikanischen Aktienfonds übergewichten und kaufen, um so an dieser Entwicklung zu partizipieren. Der Prof von Chicago hat dann auch noch ein Beispiel gebracht, das Leapfrogging, was ja möglich sein könnte. Da hat er das Analogon gezogen, dass zum Beispiel das Mobile Banking ist in Nigeria auf einem ganz anderen Start. Also das ist viel verbreiteter und technologisch besser als in Deutschland, weil Afrika eben genau diese Phase des Banksystems mit vielen Niederlassungen in jedem Dorf eine übersprungen haben. Aber dieses Leapfrogging, da bin ich mir nicht so sonderlich sicher, ob das im Bereich der KI anwendbar ist. Weil das dürfte nur anwendbar sein, wenn es eben nicht zu diesem Recursive Self-Improvement, zu diesem RSI kommt. Weil man geht ja mittlerweile immer noch teilweise davon aus, dass wenn man in der KI vorne ist, dass man irgendwann dadurch so weit weiter die exponentielle Kurve nach oben reitet, dass es da eben kein Leapfrogging mehr geben kann. Also solange diese exponentielle Entwicklung der bestehenden Technologie so weitergeht, wird Leapfrogging wie in dem Beispiel Nigeria mit KI schlicht nicht möglich sein.
Also Leapfrogging ist das Aufkaufen von Indizes.
Indexing, das heißt, man kauft die Leapfrogging ist, wenn man eine Stufe einer Technologie überspringt. Also Nigeria hat ihr Bankwesen im Staat nicht ausgerollt, indem es an jeder Ecke eine Sparkasse hat, wo die Menschen hingehen können, sondern die haben gleich aufs Handy gesetzt und machen alles mobil. Und deswegen ist heute das mobile Bankensystem in Nigeria weitaus ausgeprägter. Jeder hat sowas, jeder kann Kredite über sein Handy ziehen, als es in Deutschland ist. Das meinen die mit Leapfrogging. Also den teuren Part der Entwicklung auslassen. Und in der KI wäre das zum Beispiel, ich sag mal, ich spinne jetzt mal ein bisschen, irgendwann entfindet man in Deutschland diese Neurochips und man kann mit viel weniger Energie viel höhere Rechenleistungen machen. Dann könnten wir viel kleinere Neuro-Rechenzentren bauen und müssten diese großen Silicon-Rechenzentren nicht bauen. Aber das setzt voraus, dass sich eben KI nicht selber weiterentwickelt. Und derzeit ist es eben so, dass die großen Modelle wie Mythos zu großen Teilen mit KI entwickelt worden sind. Und ohne KI würde man die nicht so entwickeln werden. Also solange dieses rekursive Self-Improvement nicht autonom, aber immer noch mit den Menschen weitergeht, kann es kein Leapfrogging geben. Da muss ein völliger Bruch in der Technologie her, dass irgendwas Neues kommt, was dann wesentlich billiger und günstiger und schneller ist.
Da kann man vielleicht noch mal den Kreis schließen zu dem Fable. Das hat natürlich sofort die Tür zugemacht, wenn man über Biologie reden wollte. Aber wo es auch die Tür zugemacht hat, war es, wenn es um die Weiterentwicklung von KI ging.
Ja, das ist sogar eine Riesenfrechheit gewesen, weil in der ersten Version von Fable hat das Modell nicht gesagt, Moment, das ist jetzt eine Frage, die ist verboten, wir machen nicht weiter, sondern das hat die Prompts, die man selber dem Fable-Modell für sehr viel Geld stellt, einfach intern verändert und schlechtere Ergebnisse geliefert. Und innerhalb von einem Tage haben so viele KI-Forscher auf Twitter da sich lustig gemacht und protestiert, dass sie, glaube ich, zwei Tage später gesagt haben, okay, wir ziehen mal diese Sabotagestrategie zurück und wir machen es jetzt wie bei der Biologie, dass wir sagen halt, nee, das wollen wir nicht und wir springen auf Opus 4.8 zurück.
Ja, das ist auf jeden Fall eine spannende Thematik auch nochmal, wie sich jetzt das weiterentwickelt, wenn man wirklich dann diese technologische Entwicklung so hat. Sollte aber jetzt dieses Indexing als ja, entscheidende Strategie auch gelten für die Länder, die nicht vorne mit dabei sind bei dieser technologischen Entwicklung, dann sind wir in Deutschland zumindest auch nicht besonders gut aufgestellt, weil Pensionsfonds sind bei uns ja eher die Ausnahme. Wir haben ja ein umlagegedeckt oder ein umlagefinanziertes und nicht kapitalgedecktes Rentensystem und auch Gesundheitssystem. Entsprechend kann das eine
vielleicht auch nochmal eine Standortfrage für uns werden, ob wir nicht endlich auf ein kapitalgedecktes System auch umstellen sollten. Ich meine, die Aktienrente ist ja schon länger eine Diskussion.
Auf jeden Fall
aber die Frage ist ja auch, welcher Umfang
das sollte man machen
hat.
Und eigentlich ist es hauptsächlich die SPD, die das massiv blockiert. Und wenn es dann der Staat nicht tut, dann wäre Aufklärung wichtig, dass das eben die Bürger selber tun. Weil das können die Leute mit ihrem Erspart machen. Die können das in amerikanische Aktienindizes investieren. Aber leider ist die Aktienquote in Deutschland so verschwindend gering und auch die Aufklärung in dem Bereich ist nicht da, dass das auch nicht sehr viel hoffnungsvoll ist. Ne?
Ja, ich würde sagen, das ist jetzt vielleicht so das Schlusswort. Oder gibt es noch etwas hinzuzufügen von den anderen? Wir haben jetzt gute 1,5 Stunden auch wieder diskutiert heute. Es war wieder ein Rundumschlag und ich glaube, bis zum Schluss sind eigentlich die Themen nicht ausgegangen. Es ist einfach eine super spannende Entwicklung nach wie vor, was sich da tut im Feld der KI. Ich denke, wir werden da auch in einem Monat wieder viel zu diskutieren haben, was wir heute noch gar nicht sehen können. Es ist immer wieder spannend, das eigentlich zu verfolgen, wie sich dann von unserem Space, vom einem Space zum nächsten, die Themen verändert haben und was wir besprochen haben. Ich glaube, rückblickend wird das auch mal ein interessanter Space werden, am Ende des Jahres mal den Rückblick zu werfen auf das, was hier sich getan hat. Und ich weiß noch gar nicht, wo wir stehen werden am Ende des Jahres. Vielleicht machen wir das dann auch mit einem KI-Agenten, der uns da begleitet im Space. Durchaus möglich, vielleicht auch schon früher. Aber ich danke wieder allen, die mitdiskutiert haben, auch allen, die zugehört haben. Und ich wünsche euch und Ihnen einen schönen guten Abend und bis zum nächsten Mal.
Ja, schönen Abend von und vielen Dank und hat Spaß gemacht. Tschüss.
Wünsche ich auch. Schönen Abend.
Danke. Ebenfalls.
Danke. Schönen Abend und tschüss.